Ich wusste ja, dass in dieser Episode die eine oder andere Stimmenimitation kommen könnte.
Ich glaube, es ist ein bisschen History Repeating.
Mauern weiß von der Sache wirklich Bescheid.
Lückenlos, möchte ich sagen.
Jetzt aber mal rein in die Themen.
Ach ja, hab ich nicht gewusst.
Well, I hope that I don't fall in love with you.
Echten Posterboy-Schnuckel.
Wer ja Frau, würde ich sagen, das ist ein Schnitten.
Er hat sehr viel Sixpacks, ja.
Wer in der Strache hätte, sagen, das ist ein Schärfer.
Ganz, ganz scharf.
Servus Thomas.
Servus Thomas.
Und ein herzliches Servus, liebe zuhörende Personen bei Mauerncheck, dem satirischen Nachrichtenpodcast der Kleinen Zeitung, der meines Erachtens nach einen absolut öffentlich-rechtlichen Auftrag erfüllt, gerade an diesem Tag. Die EM wird eröffnet, Brigitte Bierlein wird verabschiedet, alles, was sonst an Nachrichten irgendwie in der Welt los ist, Sie hören es in diesem Podcast.
Lückenlos, möchte ich sagen.
Lückenlos, möchte ich sagen. Und wir sagen das nicht nur für Eva Blimlinger und Susanne Raab, sondern auch für die Geschäftsführung der RTR. Vielleicht werden wir Ihnen später noch mehr dazu erzählen. Aber jetzt mal rein in die Themen.
Je suis européen.
Lena Schilling saß schon im Downtown-Train nach Brüssel, der Steirer Tom Weitz, übernimmt dort ja die Delegationsleitung der Grünen. Ein Job, der eigentlich ganz vielen Menschen bis vor ein paar Wochen wurscht war und ehrlicherweise, ich glaube, auch jetzt nur zum Thema gemacht wird, um noch einmal Lena Schilling irgendwie was nachtreten zu können. Aber gut, das ist die Politik.
Ich glaube, es ist ein bisschen History Repeating, weil ja auch der Karas bei der ÖVP sehr viel Vorzugsstimmen eingefahren hat, nachdem man ihm den Delegationsleiter, den man ihm zuerst zugesagt hat, entzogen hat. Und dann, wer sich noch erinnern kann, den super integren Europapolitiker Ernstl Strasser ihm vor die Nase gesetzt hat. Also jetzt gehe ich davon aus, dass also zwischen deppert reden bei der Lena Schilling und wirklich sauberer zu Recht mit Gefängnis geahndeter Korruption beim Ernstl Strasser liegen natürlich doch Welten. Aber ich glaube, so ein bisschen vom, also ich weiß nicht, ob sich der Weitz, aber Tom Weitz als alter Tom Waits-Fan macht mich immer ganz narrisch.
Ich habe ja gedacht, dass du bei meinem leichten Joke mit Downtown Train einsteigen wirst.
Also, genauso ja, wie kennt ich natürlich.
Die rauskannten, aber nein.
Ja, ja, stimmt. Downtown Train ist das, wo da hat der Springsteen, glaube ich, den Rod Tom Stewart. Waits auch, beide. Springsteen singt es auch. Also ich glaube, allein davon könnte man leben, wenn man sie zusammenreißt, aber ja.
Ja, wenn man den Lebenswandel von Tom Weitz aus der Steiermark hat.
Genau. Ja, man weiß nicht, was für Hits der so geschrieben hat. Das ist ja überhaupt, also Hitschreiben ist schon gut. Ich habe irgendwann einmal gelesen, Dolly Parton hat am gleichen Nachmittag Jolene und I Will Always Love You geschrieben und damit das Thema Erwerbsarbeit eigentlich für mehrere Leben abgeschlossen.
Ja, ich habe unlängst gehört, Gary Barlow hat bei den Brit Awards sogar Wonderwall geschlagen seinerzeit mit Back for Good.
Ach ja, habe ich nicht gewusst.
Ja, Briten sind eh nicht mehr in der EU, sind auch nicht mehr in Brüssel.
Genau, wir hatten ein EU-Thema. Ja.
Wir hatten ein absolutes EU-Thema und diese Aussprache von Brüssel, die hast du vorhin mal in einem Vorgespräch ganz kurz.
Aber jetzt, wo er doch, also die Delegation besteht ja aus ihm und Lena Schilling.
Ja.
Und ich glaube, wenn man hier einen Tom Waits-Titel reinklemmen kann, dann ist es
Well, I hope that I don't fall in love with you.
Ich wusste ja, dass in dieser Episode die eine oder andere Stimmenimitation kommen könnte, dass wirklich noch Tom Waits kommt. Darauf war ich jetzt ehrlicherweise nicht vorbereitet. Aber man muss sagen, die flammenden Reden von Thomas Weitz im EU-Parlament und er hat da schon mal wirklich sehr anschaulich darüber berichtet, in diesem Frühjahr in der Steiermark 25 Grad, die Bäume stehen in voller Blüte, 3 Tage später kommt der Schnee und während er im Europaparlament spricht, bricht ihm daheim der Wald zusammen. Also ein absolut integrer Mann, behaupte ich jetzt einmal, weiß von der Sache wirklich Bescheid, wenn er über Landwirtschaft redet. Ja.
Hätte man an und für sich, hätte man sagen, eigentlich ein geeigneter Kandidat für die Grünen, aber naja, beim nächsten Mal vielleicht.
Ja, es hat aber
also
natürlich.
Spitzenkandidat, meinte ich natürlich, Kandidat war er.
Ja. Ja, das stimmt. Es hat aber natürlich auch andere Gestalten, sage ich jetzt unter Anführungszeichen oder vielleicht auch nicht, ins EU-Parlament geschwemmt, gewählt, wie auch immer. Sibylle Berg von der Satirepartei Die Partei bekommt ja jetzt auch einen Sitz, finde ich jetzt noch ehrlich mal eine der Lichtgestalten.
Hat ein paar sehr gute Bücher geschrieben, muss man sagen, ja.
Ja, ob sie auch so gute Reden schreiben wird, man wird es sehen. Ist ja auch eine sehr inhomogene Truppe und grundsätzlich so eine Satirepartei.
Es sind zwei, sind es diesmal. Ne? Also der Herr Semmroth hat sich wieder zurückgezogen und der Herr Sonneborn und die Frau Berg sind es jetzt. Und Ja, der Sonneborn irrlichtert zwar zwischendurch auch ein bisschen nach meiner persönlichen Einschätzung, aber an und für sich das, was er so publiziert hat aus dem Alltag oder auch speziell über seine Leib- und Magenfeindin, die Kommissionspräsidentin von der Leyen, das ist dann schon oft ganz aufschlussreich und da ist man dann ganz froh, dass man im Zweifelsfall sowas zumindest dort erfährt.
Ja, er hat ja mittlerweile eine zweite Leibensfeindin, die FDP-Politikerin Agnes Strack-Rheinmetall, wie er sie nennt mittlerweile. Ich glaube, da ist auch noch einiges an Kritik zu erwarten und finde ja grundsätzlich nicht schlecht, weil es so ein Ort der Diskurs ist. Und ich garantiere ja nicht dafür, dass alle Personen, die jetzt im EU-Parlament Platz genommen haben und sich angeloben ließen, auch diese Diskursbereitschaft haben werden. Nehmen wir jetzt zum Beispiel mal den griechischen Neo-Abgeordneten Nikos Anaidiotis. Hart dran. Als Beispiel hier. Wäre ja Frau, würde ich sagen, das ist ein Schnitten. Oder wäre der Strache, hätte ich sagen, das ist ein Schäfer. Wirklich hochattraktiver Mann, man kann es auf Instagram ihm folgen. Tritt allerdings jetzt als EU-Abgeordneter gegen die sündhafte Homosexualität auf. Und der mit ein bisschen tiefer in seinen Instagram-Feed einfach reingearbeiten wollen, weil es war irgendwie so augenscheinlich überall, wo er oberkörperfrei ist und man muss es jetzt einfach neidvoll anerkennen, der steht ein Cristiano Ronaldo in Schatten.
Er hat sehr viel Sixpacks, ja.
Ja.
Also das eher schon fast 12. Also,
ja, genau. Und die Likes waren da, war da männlich konnotiert und von ganz vielen Profilbildern, die jetzt auch so irgendwie den Pride-Monat hervorheben.
Ja, das weiß ich nicht, ob ihm recht ist. Andererseits weiß ich auch nicht, dass er wirkt, als hätte er doch mehr Zeit im Fitnessstudio als mit der Lektüre des eigenen Parteiprogramms verbracht. Wenn man sich ein bisschen anschaut, also diese Niki-Partei, also nach der Siegesgöttin, was ja eigentlich wieder absurd ist, weil die ist ja heidnisch und die Niki-Partei ist ein politischer Ausfluss der ganz, ganz scharfen griechisch-orthodoxen Ultra-Orthodoxie, die zum Beispiel auch die Ökumene als quasi Todsünde ablehnen, aber ganz gut mit dem Moskauer orthodoxen Patriarchat können. Und es ist, glaube ich, 2022 hat sich auch herausgestellt, dass eine Zahlung in Millionenhöhe aus Moskau in der Mönchsrepublik Athos eingegangen ist und mit der wiederum wurde die Niki-Partei finanziert. Das heißt, eine ganz interessante Verkettung von eben klassisch-russischer für alles, was irgendwie geeignet ist, Unruhe in die westliche Gesellschaft zu bringen und zu spalten, wird gefördert. Davon abgesehen, dass natürlich die griechische und die russische Orthodoxie wahrscheinlich nicht so weit auseinander sind, also man achtet sich zumindest. Und das Ganze dann eben noch mit einer, klar, schwulenfeindlichen Agenda, für die du aber dann einen echten Posterboy-Schnuckel auf Instagram antreten lässt. Da kommt viel zusammen, was leider momentan Politik ist.
Ja, schauen wir, dass wir es national und tragischerweise wurde ja recht viel von diesem Europawahlergebnis auch unter nationalen Gesichtspunkten in Österreich besprochen. Aber schauen wir mal, dass wir es national vielleicht heuer besser hinbekommen. Am 29. September wird ja gewählt. Hast du an dem Tag und am nächsten Tag schon was vor?
Wahrscheinlich gehe ich wählen. Oder ist sonst noch was? Habe ich was versammelt?
Nein, also war jetzt echt nur eine formale Frage. Machen wir noch einen Podcast? Machen wir eine Sonderfolge?
Das könnte man zum Beispiel, ja. Warum nicht? Ja? Also ich werde wahrscheinlich mich in kaltem Schweiß wälzen, weil ich dann, gegen 10. Oktober herum Premiere mit einem neuen Programm habe, das jetzt im Augenblick, wo ich das im Mikrofon ankündige, nur in Umrissen vorhanden ist. Aber für einen Podcast ist all der Zeit.
Na sehen Sie, dann freuen Sie sich schon.
Seit ich nicht mehr Rauch komme, ja, das ist, was sich da summiert, die 5 Zigarettenpausen am Tag, da kann man locker einen Podcast machen.
Genau. Statt jeden Tag rauchen, lieber nur einmal die Woche einen Check mit mir.
Also die haben da wirklich keine Champs-Élysées mehr.
6 Vorwürfe, mehrere Frauen. Milliardär Frank Stronach holt die Vergangenheit ein. Und Sie haben schon gehört, wenn bei mutmaßlicher Vergewaltigung, sexueller Nötigung und Freiheitsberaubung die Rede von Sex ist, dann kann diese Schlagzeile eigentlich nur, und da ist eine ziemlich harte 50-50-Chance, aus OE24 oder aus dem Express stammen. Konkreten Fall war es der Express. Ehrlicherweise haben die aber auch nur abgeschrieben, und zwar vom Toronto Star. Und dort war die Geschichte doch einigermaßen interessant und differenziert. Also differenziert, nicht aber ausführlich zumindest dargestellt, denn die Vorwürfe gehen ja bis in die 1980er Jahre zurück. Und die Kollegen vom Toronto Star haben ja auch den ehemaligen Unternehmer und Politiker, man muss immer dazu sagen, Frank Stronach war in diesem Land auch Nationalratsabgeordneter, hat sich dann auch noch zwischendrin mal eine Partei geleistet, man könnte ja auch sagen gekauft, wenn man da irgendwie dieses Wort ein bisschen paraphrasieren will. Die haben ihn jedenfalls erreicht und ich finde das Zitat toll und vor allem, wir haben es so ähnlich wie beinahe live mithören können. Reached on his cell phone Friday evening, Stronach said,
"No, not arrested. I'm here at my restaurant, okay? Thanks for calling."
Ja, 9. Juli wird es den Prozess geben. Ich bin schon gespannt, ob Frank Stronach dort ähnlich emotionalisiert aussagen wird, wie man es jetzt eben von dir, bissel würde ich jetzt sagen, verfremdet, überspitzt gehört hat. Vielleicht war es aber auch untertrieben, wie du ihn dargestellt hast, wenn man ihn an seine legendären Interviews mit Armin Wolf in der ZIP 2 oder mit Hanno Settele bei der Wahlfahrt sich das ein bisschen in Erinnerung ruft.
Na, das war schon sehr bemerkenswert und ich weiß nicht mehr genau, wer es war. Ich hoffe, dass ich da jetzt niemandem Unrecht tue. Ich habe Robert Menasse im Verdacht, seinerzeit als Frank Stronach die österreichische Innenpolitik mitgeprägt hat, dass er gesagt hat, nachdem der ja merklich weder Deutsch noch Englisch wirklich beherrscht, fragt man sich, in welcher Sprache er denkt. Und ja, die Frage ist bis heute, glaube ich, steht die unbeantwortet im Raum. Aber er hat damals zumindest, wenn ich mich richtig erinnere, eine Todesstrafe lediglich für Auftragskiller gefordert, aber nicht bei sexuellen Gewaltdelikten. Das war vielleicht vorausschauend.
Ja, vielleicht wird dieser Prozess ja nicht erklären, in welcher Sprache er denkt, aber zumindest womit er denkt. Falls Sie in Ihrer Nachbarschaft ein bisschen ein Thema haben, dann könnte Ihnen die koreanische Halbinsel durchaus als Inspiration dienlich sein. Südkorea hat ja über Jahre hinweg Propaganda und Popmusik mittels Lautsprecher nach Nordkorea hineingeballert, sage ich jetzt einmal, bis zu 20 Kilometer weit. Und da muss man schon sagen, Respekt an die südkoreanische Unterhaltungsindustrie. Meine Boxen daheim schaffen das nicht. Also bis zu 20 Kilometer weit reicht ja der Schall. Aktivistinnen und Aktivisten, die von Nordkorea nach Südkorea geflogen sind, haben zudem auch in den letzten Jahren immer wieder Gasballons mit Propaganda losgeschickt, in der Hoffnung, dass der Wind die halt über die Grenze nach Nordkorea trägt. Jetzt hat man in Nordkorea reagiert und das Regime schickt seit einigen Wochen Müllballons nach Südkorea. Das darf man sich so wirklich vorstellen. Gasgefüllter Ballon, unten dran ein Sackerl und sehr häufig sollen es angeblich gebrauchte Windeln auch sein, die man da vom Norden in den Süden schickt. 80 von 300 identifizierten Müllballons sind auch tatsächlich in Südkorea angekommen. Der Rest hat noch für weitere Verschmutzung der Meere gesorgt. Ich finde es schräg und ich weiß auch nicht, ob es die angemessene Reaktion ist dafür, dass du mit Coldplay und BTS beschallt wirst. Also
da würde ich sagen, ja.
Ja, also Kinderwindeln gegen K-Pop.
Also ja, und auch Coldplay, also es ist erlebt, aber es gab eine kleine Abschweifung. Ich glaube, in der wirklich sehr, sehr hübschen Serie Slow Horses, eine englische Krimiserie, wird eine nervenzerfetzende Jagd, jemand nur rechtzeitig irgendwo anzukommen und die beiden Polizisten, die unterwegs sind, sind mit einem alten, hennigen Auto unterwegs und im Autoradio hängt die CD und spielt immer nur den gleichen Coldplay-Song, was diese dramatischen Momente sehr schön konterkariert. Aber egal. Grundsätzlich auch als alter Donald Duck-Fan, da gibt es ja sehr viele Kurzfilme, wo er sich mit diversen Nachbarn schreckliche Rache-Eskalationsschlachten liefert, begrüße ich grundsätzlich das als Mittel der nationalen Konfliktaustragung. Also ich würde es mal sagen, wenn jetzt Russland und die Ukraine in Zukunft irgendwie nur mehr Kinderwindeln und Gemüseabfälle oder aber zur Nervenzerfaserung geeignetes Liedgut austauschen, wäre humanitär definitiv ein Schritt nach vorne gemacht. Also es ist dann doch, muss man sagen, als Konfliktmodell waren wir schon, wenn schon zwei Länder böse aufeinander sind, dann lieber so. Und ich finde es ein verständlicher Reflex. Also letzten Endes, diese Müllballon-Idee, also an und für sich macht ja jetzt in Brüssel die FPÖ mit Harald Wilimski auch nichts anderes.
Ja, so schließt sich der Kreis und Brüssel ist offenbar relevanter, als wir es bis jetzt gedacht haben, oder?
Ja, schaut so aus.
Wobei ich gestehe ja, weil du jetzt wieder Brüssel gesagt hast, am Wahlabend habe ich nicht ausschließlich ORF 2 geschaut und die interessanten Interviews, bin irgendwann mal reingeswitcht in ORF 3 und das springt mir schon wieder der Mauer entgegen. Und du hast so wunderbar über Brüssel und Straßburg reflektiert in der Tafelrunde Reis.
Genau, ja, das war ein bisschen, also noch kein Wahlrückblick, weil es ja eigentlich davor aufgezeichnet war. Aber ich glaube, wir verlinken das wie immer professionell in den Shownotes. Ich habe also neben meiner Würdigung der einzelnen Kandidaten doch auch mal meine alte Überlegung artikuliert, dass es wahrscheinlich ein Fehler war, diese ganzen Institutionen nach Brüssel zu verlegen, weil das eindeutig die europäische Hauptstadt ist, die man mit dem größten Abscheu aussprechen kann. So Brüssel. Ist schon drinnen. So.
Ja, Bratislava beginnt ja ähnlich, aber wird dann hinten nach
wird
wieder melodisch.
Melodischer, Brüssel. Und ich glaube, dass das sehr viel, weil ich meine, das Argument gegen die EU lautet ja häufig einfach Brüssel. Und das ginge eben mit Straßburg nie. Was stört sie an der EU? Straßburg geht nicht. Aber wie gesagt, alles Weitere in den Shownotes.
Jetzt kommt die Werbung.
Lieber Thomas, hast du dir je Gedanken darüber gemacht, wie eigentlich diese Fußball-Europameisterschaft gewinnen wird?
Nein.
Okay.
Also ich hoffe natürlich, wir spielen mit.
Wir sind dabei. Jedenfalls, falls Sie ein bisschen intensiver an dem Thema beschäftigt sind als Thomas Maurer, schauen Sie in die Shownotes, dort habe ich Ihnen einen Tipp, Spiel der kleinen Zeitung, rein verlinkt. Und falls Sie noch intensiver reingehen wollen, dann schauen Sie mal in Graz am Karmeliterplatz vorbei. Dort gibt es eine wunderbare Fanzone, wo man sich das ganze Spiele live geben kann unter Gleichgesinnten. Und ich verrate Ihnen, die Fanzone hat auch richtig lang am Abend geöffnet. Und wenn der Thomas Maurer am 28. Juni im Grazer Theatercafé sein Kafka Programm spielt, können Sie zuerst dorthin gehen, sich intellektuell berieseln lassen und das Ganze dann noch einmal toppen, indem Sie auf den Karmeliterplatz gehen zu unserer Fanzone. Das können wir dann auch machen.
Ich kann noch mal mit Textsuche schauen. Ich weiß nicht, ob sich Kafka je zu Fußball geäußert hat, aber wann werde ich es aufstöbern, zur Strecke bringen und an dem Abend präsentieren.
Ja, falls es noch Karten gibt, Thomas Maurer weiß es in der Regel nicht.
Nein.
Aber wir stellen es einmal in die Shownotes rein, weil es noch Karten gibt.
Denk doch einer an die Kinder.
32 Jahre lang hieß die Kindertagesstätte in Sachsen Benjamin Blümhain. Jetzt wurde die Einrichtung in Spreewichtel umbenannt. Laut einer Pressemitteilung der Stadt Bautzen findet die Kita den Elefanten nicht mehr zeitgemäß. Und jetzt kommt's: Einige Kinder kennen den Elefanten nur noch aus den Erzählungen ihrer Eltern. Außerdem hätten sich die Heldenfiguren der Kinder verändert. Der gemütliche Elefant, der Zuckerstückchen vernichtet, passt nicht mehr in das Konzept der Kita, hieß es weiter.
Es ist Body-Shaming. Nur weil ein Riesel hat und ein Wampen, ist auf einmal Hockenstadt. Also Hockenstadt wird ein Bautzen nicht sein. Ich weiß nicht, ob es dafür alles Synonyme gibt. Aber das könnte natürlich sein. Benjamin Blümchen war ziemlich im Schwange, als mein ältester Sohn im Kindergarten war. Und der wird jetzt, was ich eigentlich für eine, ich muss das nochmal überprüfen, eigentlich klingt es wie eine Fehlmeldung, der wird schon 30. Obwohl ich mich sehr deutlich an meinen eigenen 30. Geburtstag. Also egal. Es kann sein, dass Benjamin Blümchen auch einfach ein bisschen einen Popularitätsschwund erlitten hat. Ich habe ihn damals Gott sei Dank großräumig umfahren können. Wir haben keine Benjamin Blümchen-Kassetten im Auto gehabt.
Da ist dir was entgangen. Also meine persönliche Lieblingsepisode ist ja Benjamin Blümchen und der Zoo-Kindergarten in Neustadt, wo Benjamin Blümchen ja lebt und wo es den Zoo gibt, muss nämlich über den Sommer über der Kindergarten oder mehrere Kindergärten schließen und Benjamin Blümchen beschließt daraufhin, einen Sommerkindergarten aufzumachen. Und zuhörende Personen haben es vielleicht schon mal mitgekriegt, ich habe Kinder und wir sind ein Juristenhaushalt, wo es tatsächlich 4 Juristen gibt mit unseren Kindern mittlerweile. Und wir haben dann sehr intensiv diesen Kindern beibringen können, was es eigentlich heißt, in die Tretmühlen der Verwaltung zu kommen. Denn der arme Benjamin Blümchen muss dann mit roter Mütze, roter Jacke und dem langen Rüssel sich auf einen sehr, sehr mühevollen Verwaltungsweg machen, um diesen Kindergarten zu genehmigen.
Und wie geht's aus?
Das mag ich jetzt nicht.
Okay, spoilern. Nein, stimmt, das wäre ein bisschen unfair. Ja, das ist ein bisschen wahrscheinlich wie wenn man Sixth Sense vorher sagt. Haha, nein, ich sag's jetzt nicht. Nein, aber ich habe dafür, also wir haben auf anderer Front meine Sünden abgebüßt. Wir haben dann die Bobo-Kinderbücher. Das ist für ganz kleine Kleinkinder. Bobo ist ein, ich weiß nicht, ein schlecht gezeichneter Hamster, glaube ich.
Ja, dieses undefinierte Tier, ja.
Und, Und die haben immer eine ganz klare Dramaturgie. Es ist irgendwas, dann kommt der Satz, Bobo weint. Und dann wird er irgendwie getröstet und dann schläft er ein. Und man ist aber, also das kann ich jetzt wirklich als Geheimtipp verraten, die Kinder schlafen dann ein. Man muss durch diesen Scheiß durch. Irgendwie der Rhythmus funktioniert total. Es ist dann sehr wahrscheinlich, dass dein Kind gemeinsam mit Bobo irgendwann einmal, also solange es kleiner ist, weiß nicht, so mit zweieinhalb beginnen sie das Muster zu durchschauen und die Absicht.
Ja, nicht schlecht, dann hat man immerhin wieder Zeit, um Tom Waits-Platten zu hören.
Zum Beispiel. Nein, ich habe tatsächlich mein Einschlaflied für eines meiner Kinder, den hat man viel herumtragen müssen, weil er nicht gut eingeschlafen hat, war tatsächlich Tango Till They're Sore von Tom Waits.
Gut, auch das stellen wir Ihnen noch in die Shownotes, falls Sie es in der Früh hören. Klicken Sie auf diesen Link vielleicht erst später.
Ist in dem Sinn eigentlich keine Einschlafnummer, aber ich wollte dann irgendwann einmal keine Kinderlieder mehr singen und das war, glaube ich, hauptsächlich singen.
Absolut nachvollziehbar und andererseits, was die Leute alle derzeit aktuell zum Einschlafen hören, verwundert mich ohnehin. Auch unser True Crime Podcast Delikt, der im Moment eine sehr aktuelle und sehr unterhaltsame vor allem Folge laufen hat über einen ehemaligen BZÖ-Politiker, der ein bisschen so Betrügereien im Sinne von Faking Anna heißt das, ich glaube, gemacht hat.
Faking was?
Anna.
Ja, okay.
Ich stelle den in den Shownotes. Sehr viele Menschen hören das zum Einschlafen.
Das finde ich ja fast zu interessant zum Einschlafen.
Man kann es dann 2-3 Mal hören.
Das ist richtig, ja. Aber ich finde ja, es wäre Dienstleistung, man könnte vielleicht, wenn es diverse Parteiprogramme als Podcast gibt, das glaube ich, könnte man sehr gut vorstellen, wenn du vielleicht es sogar auf zwei gleichzeitig hörst. Mhm. Auf jedem Kanal 1.
Ja, bis jetzt hatte ich eine relativ klare Vision davon, was wir beide hinführend zur Nationalratswahl machen werden. Und ich mag jetzt noch nicht teasern, aber es wäre eigentlich ein ziemlich cooles Projekt gewesen. Aber vielleicht muss ich mir jetzt alles noch einmal neu überlegen. Der Thomas Maurer hat mich sprachlos gemacht, wieder einmal.
Oh je.
Deswegen sage ich jetzt nicht mehr. Sag du noch was?
Bin schon fertig. Ich hab schon gekurst.
Tschüss und schleich.